Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Strafrecht.at Reloaded. Wir sind bei Klartext Strafrecht STEOP, also bei der Einführungsveranstaltung Wir. Das sind ich, Ingeborg Zerbes, am Mikrofon mit Sarah Obino an den Reglern und am Schnittpult.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Was ich noch ergänzen will in der ganzen, im ganzen Rückblick über die STEOP und die STEOP-Vorlesung, die Sie ja ausgiebig wahrnehmen konnten, sind jetzt die besonderen Erscheinungsformen der strafbaren Handlung und allen voran steht der Versuch. Paragraph 15 StGB ordnet nämlich an, dass nicht nur die vollendete strafbare Handlung strafbar ist, sondern auch jeder Versuch einer Vorsatztat und jede Beteiligung, also jedes Mitwirken an einem solchen Versuch. Paragraph 15 Absatz 1. Die Vollendung der Tat, von der war jetzt eigentlich immer die Rede, wenn wir um den Aufbau des Tatbestandes und der Rechtfertigung und der Schuld gesprochen haben. Da geht es darum, dass mit dem entsprechenden subjektiven Tatbestand der objektive Tatbestand erfüllt ist. Also bei einer Vorsatztat, dass alle Elemente des äußeren Tatbestandes erfüllt sind und alle Elemente des äußeren Tatbestandes im Vorsatz des Täters verankert waren. Und wenn da jetzt etwas schief geht, wenn eben mit dem gesamten Vorsatz, den der Täter hat, auf Vollendung dieser Tat, ein äußeres Tatbestandselement ausbleibt, dann sind wir in der versuchten Tat. Zumindest ein äußeres Tatbestandselement ausbleibt, dann sind wir in der versuchten Tat. Paragraph 15. Und alle Vorsatztaten sind auch in ihrem Versuch strafbar. Achtung, Fahrlässigkeitstaten kann man nicht versuchen. Also eine bloß versuchte Sorgfaltswidrigkeit oder eine Sorgfaltswidrigkeit, die dann folgenlos geblieben ist, Glück gehabt, die eben, wo der strafbare Erfolg nicht eingetreten ist, wo sich die Gefahr nicht realisiert hat, der ist nicht wegen des versuchten Fahrlässigkeitsdelikts strafbar. Das gibt es nicht. Paragraph 15 schränkt explizit ein auf die Vorsatzdelikte. So, und was ist jetzt ein Versuch? Also, ein bloßer Gedanke, morgen bringe ich diesen oder jenen Mitarbeiter, Kollegen, Chef, was auch immer um, ist es sicher nicht. Also die Gedanken stehen ihnen frei und dienen dem Aggressionsabbau, möglicherweise. Was ihnen nicht frei steht, ist eine Betätigung dieses Gedankens, dieses Tatvorsatzes. Aber auch nicht jede Betätigung ist gleich strafbar, sondern, und jetzt widme ich mich dem 15 Absatz 2, ein strafbarer Versuch ist nur dann gegeben, wenn der Täter seinen Entschluss, diese strafbare Handlung auszuführen, betätigt, aber nicht irgendwie, sondern durch eine der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung. Das heißt, Vorbereitungshandlungen, auch wenn sie mit dem vollen Tatvorsatz bereits im Kopf begangen werden, ich kaufe mir eine Waffe, ich rüste mich auf, ich lege mir mein Messer in meine Reisetasche zurecht, um loszuziehen, um dann jemanden umzubringen. Ich lege mir mein Diebswerkzeug, mein Einbruchswerkzeug zurecht. Ja? Ich bewege mich mit einem Einbruchswerkzeug zu einer Wohnung, in die ich einbrechen will. All das ist eben noch nicht der Ausführung unmittelbar vorangehend. Das geht der Ausführung voran, aber eben noch nicht diese charakteristische kurze Zeit davor. Diese kurze Zeit davor bereits in entsprechender Ortsnähe. Also erst eine ausführungsnahe Handlung, die dann in die Ausführung kippen soll. Um die geht es. Alle anderen Handlungen im Vorfeld, auch wenn sie mit dem deliktischen Vorsatz gefasst sind. Alle anderen Handlungen sind straflose Vorbereitungen, es sei denn, es gibt ein entsprechendes Vorbereitungsdelikt, wo dieses Verhalten extra in ein Vollendungsdelikt gefasst sind. Darum geht es mir aber jetzt gar nicht. Also die Abgrenzung Vorbereitung-Versuch, die Vorbereitung, die straflos ist, geht lange bis zur ausführungsnahen Handlung. Und was ist jetzt eine ausführungsnahe Handlung? Ich habe es eigentlich schon gesagt. Eine Handlung, die zeitlich und örtlich unmittelbar vor der Ausführungshandlung liegt. Wenn ich in die Ausführungshandlung hineinkippe, ja, dann habe ich erst recht einen Versuch, kann man sagen. Ja? Aber ab der Nähe zur Ausführung, ab dem Zeitpunkt beginnt der Versuch und ab dem beginnt die Strafbarkeit. Ein kleines Hilfsmerkmal ist, dass man sich, das wird nicht bei jedem Ablauf so möglich sein, aber wenn man sich schon stark aus dem normalen Sozialleben heraus bewegt hat, also wenn ich bereits eine Fassade hochklettere, ja dann, und die Polizei käme, dann hätte ich dringenden Erklärungsbedarf. Also wenn man sich bereits so hinaus bewegt hat in das normale Verhalten, dass man sich bereits auffällig verhalten hat, das kann bei manchen Versuchsverläufen ein Merkmal sein, also jetzt spätestens ist dieser Versuch begonnen. In § 15.2 finden Sie übrigens außer der Definition des Versuchs mit der ausführungsnahen Handlung, also mit Betätigung des Handlungsentschlusses, des Vorsatzes durch eine ausführungsnahe Handlung, finden Sie noch was anderes. Sie finden dort die Passage, die Tat ist versucht, sobald der Täter seinen Entschluss, entweder sie auszuführen oder einen anderen dazu zu bestimmen, durch eine ausführungsnahe Handlung betätigt. Es geht also um die Ausführung, den Entschluss, sie auszuführen, das ist der unmittelbare Täter, oder den Entschluss, einen anderen dazu zu bestimmen, durch eine ausführungsnahe Handlung betätigen. Das ist der Versuch. Es ist also da erfasst, der Versuch der unmittelbaren Tatausführung, Punkt 1, aber auch der Versuch, einen anderen, nach § 12, dort ist die Beteiligung geregelt, einen anderen zu bestimmen, einen anderen dazu zu kriegen, die Tat auszuführen. Auch die versuchte Bestimmungstäterschaft ist also strafbar. Was hier nicht steht, ist, dass auch die bloß versuchte Beitragstäterschaft strafbar ist. Denn § 12, ich greife kurz vor auf die Beteiligung, enthält noch eine dritte Form der Täterschaft, nämlich denjenigen Täter, der sich bloß durch sonstigen Beitrag an der Ausführung einer Tat beteiligt. Und der bloß versuchte Beitrag, die bloß versuchte Unterstützung einer fremden Tat, die, aber nur die, ist nicht strafbar, wenn sie im Versuch stecken bleibt. Im Versuch gibt es eine weitere Bestimmung, § 16, der Rücktritt vom Versuch. Der Rücktritt vom Versuch ist eine großzügige Möglichkeit, dass, obwohl man schon im Versuch drinnen steckt, wieder straffrei werden kann, indem man entweder die bereits begonnene Ausführung, die man aber noch nicht fertig absolviert hat, wieder aufhört, die Ausführung aufgibt, oder aber, wenn man diese Ausführung schon abgeschlossen hat und insofern den Versuch beendet hat, ohne aber noch, dass der Erfolg eintritt, ja, man hat alles getan, damit der Erfolg eintrete, da hört man nicht auf zu handeln und ist damit strafbefreiend zurückgetreten, sondern da muss man eben diesen selbst ins Rollen gebrachte Erfolgsgeschehen abwenden, indem er den Erfolg abwendet. Es gibt also zwei, im Wesentlichen zwei Typen des Versuchs. Einmal der Versuch laufender Ausführung, also da ist der Versuch noch nicht beendet, der Versuch ist unbeendet, weil der Täter noch weiter handeln muss, um das Tatbild herzustellen. Hier genügt es, wenn er die Ausführung aufhört, aus Freiwilligkeit, aus eigener Motivationslage. Er hört auf zu handeln, er tritt zurück. Strafbefreiend. Wenn er bereits alles getan hat, zum Beispiel schon zugestochen hat, das Opfer droht zu verbluten, wenn er jetzt aufhört zu handeln, naja, dann ist das nicht strafbefreiend, dann ist aber sein Versuch von sich aus betrachtet bereits beendet. Er hat von sich aus betrachtet alles getan, was zum Erfolgseintritt notwendig ist. Das Opfer wird sterben. Das sieht er an der Szene, die er angerichtet hat. Jetzt überkommt ihn Reue, er stoppt das Blut, er ruft die Rettung, er rettet dieses Opfer. Wenn er dies freiwillig tut, dann ist er strafbefreiend vom beendeten Versuch zurückgetreten. § 16. § 16, Fall 3. Im Versuch gibt es jetzt noch einen dritten Themenbereich und das ist § 15 Absatz 3. Der Versuch und seine Beteiligung daran sind nicht strafbar, heißt es dort, wenn die Vollendung der Tat nicht zustande kommt, aber sie gar nicht zustande kommen kann, und zwar entweder mangels persönlicher Eigenschaft oder Verhältnisse des Täters oder nach der Art der Handlung oder nach der Art des Gegenstandes, an dem die Tat begangen wurde. Es gibt also eine sogenannte absolute Untauglichkeit des Versuchs. Also nicht jeder misslungene Versuch, der sich rückblickend als untauglich herausgestellt hat, ist straflos. Dann wäre die ganze Versuchsstrafbarkeit sinnlos. Ja? Es geht darum, dass man eine Handlung unternimmt, die von vornherein keine Erfolgschancen hat. Ja? Die von vornherein, so wie sich der Täter das vorstellt, überhaupt nicht zum Ziel führen kann. Unter keinen Umständen ist die Vollendung möglich. Der völlig ungefährliche Versuch, das ist damit gemeint. Und es ist jetzt noch auf drei Bereiche aufgegliedert im Gesetz, die persönlichen Eigenschaften oder Verhältnisse des Täters. Da geht es darum um Sonderdelikte. Also der Täter bildet sich beispielsweise ein, er sei Amtsträger oder Beamter. Er glaubt, das ist er von seiner Position her, er irrt sich drüber. Dabei ist sein Beamtenstatus gar nicht vorhanden oder schon abgelaufen oder was auch immer. Oder er meint sich in einer Funktion als Beamter, hat aber nie Beamtenschaft übernommen und meint jetzt einen Amtsmissbrauch zu begehen, indem er seine vermeintliche Befugnis, die er ja auch gar nicht hat, missbraucht. Irgendeine Befugnis in einer Behörde, einen Dienst zu leisten beispielsweise. Er meint, er sei Beamter, leistet diesen Dienst vorschriftswidrig und meint, oh, jetzt habe ich einen Amtsmissbrauch begangen. Oder jetzt begehe ich einen Amtsmissbrauch, wir sind ja im Versuch. Ein solcher Versuch ist klarerweise unschädlich, kann immer nur unschädlich gewesen und die Untauglichkeit des Subjekts liegt vor, also des Handelnden liegt vor, die absolute Untauglichkeit des Subjekts liegt vor. Und ähnlich ist es mit der Untauglichkeit oder mit der absoluten Untauglichkeit, besser gesagt, des Objekts. Was ist das Tatobjekt? Das Tatobjekt ist der Gegenstand, an dem die Tat begangen wurde. Achtung, das ist nicht das Tatwerkzeug, sondern es ist der Träger des Rechtsguts, an dem die Tat begangen wird. Also die beschädigte Sache, die gestohlene Sache, der verletzte Mensch, das missbrauchte Kind, die genötigte Person, das alles sind Tatobjekte. Tatobjekt ist nicht das untaugliche Einbruchswerkzeug. Ja? Also das Tatobjekt ist immer der Gegenstand, an dem das Rechtsgut klebt. Und wenn das absolut untauglich ist, also von vornherein nicht gegeben war, dann wird man auch sagen können, das ist ein absolut untauglicher Versuch. Und dann gibt es noch, und das ist das Schwierigste, die absolut untaugliche, weil völlig ungefährliche Handlung. Und hier ist es schwierig zu beurteilen. Hier geht es nicht ein, die Eigenschaft ist gegeben oder nicht, sondern die Handlung ist mehr oder weniger gefährlich. Das ist also ein relativer Begriff, wo es nicht ein Ja und Nein gibt. Und hier und insbesondere bei der Untauglichkeit der Handlung scheiden sich die Geister, wie das zu beurteilen ist, ob man das aus einer rein objektiven Sachlage zu beurteilen hat oder aber ob man das vom Anschein der Handlung, die sie nach außen gibt, zu beurteilen hat. Kurz zusammengefasst, die objektive Versuchsbetrachtung oder Tauglichkeitsbetrachtung wird viel eher zu einem absolut untauglichen und straflosen Versuch führen als die Eindruckstheorie. Die Eindruckstheorie, die danach geht, welchen Eindruck macht dann eine Situation nach außen, ist diese Handlung beobachtet, würde man sie beobachten mit dem Täterwissen, ist die gefährlich für das Rechtsgut oder ist sie es nicht? Und den Eindruck, den eine äußere Situation macht, der ist natürlich viel eher gefährlich und damit nur ein relativ und strafbarer untauglicher Versuch als die objektive Sachlage. Beispielsweise, man hebt mit einer Bankomatkarte unberechtigterweise Geld ab. Hebt ab und weiß nicht, dass diese Bankomatkarte bereits gesperrt ist und ein Geld abheben absolut von vornherein ausgeschlossen ist. Die VertreterInnen der objektiven Theorie würden sagen, ja, im Handlungszeitpunkt ist es völlig chancenlos, hier zum Ziel zu kommen, nämlich Geld aus dem Automaten zu kriegen. Diese Handlung ist absolut untauglich. Den Eindruck, den die Situation macht, man hat eine Bankomatkarte in der Hand und geht mit dieser Bankomatkarte zum Bankomat und fängt an, die Bankomatkarte einzugeben und so weiter. Und man hat vielleicht den Code sogar und man gibt den richtigen Code ein. Ja, das sieht doch unglaublich gefährlich aus. Also jeder Beobachter würde sagen, stopp, der ist ganz knapp an der Vollendung eines, in dem Fall Diebstahls, am Geld im Bankomaten. Also Sie sehen, die objektive Theorie kommt viel schneller zu absoluten Untauglichkeit und zu Straflosigkeit als die objektive Theorie. So, und damit bleibt mir nur noch übrig, mich zu verabschieden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.